HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Holla Dio, der Berg ruft, die Massen kommen.
Und diese Massen gehen nicht nur in die Berge, sondern sie gehen zum Teil auch in den Deutschen Alpenverein. Den gibt es auf den Tag genau seit 150 Jahren und er ist inzwischen der größte Sportverein in Deutschland. Knapp 1,3 Millionen Mitglieder zählt er mittlerweile und 60.000 von ihnen leben in Hessen. Was zieht so viele Menschen in den Deutschen Alpenverein, den DAV? Um das herauszufinden, hat unsere Reporterin Anna Vogel eine von insgesamt 14 hessischen Sektionen des DAV besucht, die Sektion Darmstadt-Starkenburg.
Es ist 8 Uhr morgens. Am Darmstädter Hauptbahnhof trifft sich eine Wandergruppe mit 35 Teilnehmern zur gemeinsamen Abfahrt. Heute soll es in den Spessart gehen, erklärt die DAV-Wanderführerin Regina Ries, die mit ihrem Mann die Wanderung vorbereitet hat.
Eine schöne Wanderrunde, die auch ein paar historische Dinge beleuchtet. Und das recherchieren wir und geben das dann auch an unsere Wanderkameraden und Kameradinnen weiter.
Die meisten der Gruppe kennen sich schon lange und gehen seit vielen Jahren gemeinsam auf Wanderungen des DAV. So auch Eltraud Reiser, die neben der Gesellschaft der anderen vor allem eines schätzt.
Ich mache privat auch mit Unterwanderungen, aber das muss man dann alles ja planen. Und so kann man sich wirklich auf die Wanderführer verlassen.
Der Bus kommt und die Wanderer nehmen gut gelaunt Platz. Dann geht es los. Wenige Kilometer entfernt steht Timon Lauk in der DAV-Kletterhalle in Darmstadt. Um ihn herum 17 Meter hohe Wände mit bunten Griffen. Er schaut zu einem Kletterer und erklärt.
Der Evgeni klettert gerade im Vorstieg. Es hängt noch kein Seil in der Route. Er muss das Seil selbst hochbringen.
Als ausgebildeter Trainer bereitet Timon Lauk Jugendliche auf Wettkämpfe im Klettersport vor. Damit will der 24-Jährige weitergeben, wovon er selbst schon als Kind im DAV profitiert hat. Der Verein ist für ihn vor allem eine Plattform.
Man trifft ganz viele Leute, die genauso viel Spaß am Klettern haben. Und kann sich mit denen verabreden, kann mit denen in Gruppen was organisieren.
Genau das will auch der Vorsitzende der Sektion Darmstadt-Starkenburg, Edgar Böhm, stärken. In den vergangenen 10 Jahren ist seine Sektion um mehr als ein Drittel gewachsen, auf inzwischen etwa 12.000 Mitglieder. Auch würde der DAV immer mehr jüngere Menschen ansprechen.
Wir bieten ein großes Portfolio an Ausbildung und Weiterbildung für die Leute an, als auch, dass sie natürlich versichert sind, wenn ihnen was passiert und natürlich die Möglichkeit haben, auf eine schöne Hütte zu übernachten.
Die Sektion besitzt 2 eigene Hütten in den österreichischen Alpen. Und dorthin zum Wandern, Klettern oder Bergsteigen zu gehen, das finden viele hessische DAV-Mitglieder nach wie vor am schönsten.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Holla Dio, der Berg ruft, die Massen kommen.
Ja, aber es ist nicht allein der Berg, der ruft. Es ist vielleicht auch der Deutsche Alpenverein. Der ist heute vor genau 150 Jahren gegründet worden, in einem Gasthof bei München von einer Gruppe Kletter- und Wanderbegeisterter Männer. Und deren erklärtes Ziel war es, die Deutschen Alpen touristisch zu erschließen. Heute, 150 Jahre später, hat der Deutsche Alpenverein, der DAV, rund 1,3 Millionen Mitglieder und ist damit der größte Bergsportverband der Welt. Und die Alpen sind inzwischen zum Tummelplatz geworden für Bergsteiger, Wanderer, Skifahrer, für Gleitschirmflieger, Mountainbiker und jetzt auch noch für E-Biker. Immer neue touristische Großprojekte werden geplant und das in einer Umwelt, die durch den Klimawandel ohnehin stark gebeutelt wird. Stichwort Gletscherschmelze. Müsste es da nicht heißen, Stopp, nicht noch mehr Menschen? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Bergführer Manfred Lorenz gesprochen. Er ist Geschäftsführer des DAV Summit Clubs. Das ist der Bergreiseveranstalter des Deutschen Alpenvereins. Herr Lorenz, der Deutsche Alpenverein will einerseits nach wie vor den Bergsport fördern, aber andererseits will er auch eine Naturschutzorganisation sein, die sich nach eigenen Angaben für den Erhalt der alpinen Lebensräume einsetzt. Bewahrt man denn die alpinen Lebensräume dadurch, dass man den Bergsport fördert?
Ja, das ist möglich, wenn ich das so sagen darf. Ich bin Geschäftsführer des DAV Summit Club, der Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins und den nachhaltigen Spezialreiseveranstalter. Und wir steuern natürlich ganz bewusst auch Touristenströme in bestimmte Gebiete hinein oder von bestimmten Gebieten wiederum heraus. Einzuwirken in den Naturschutz, in das Bergsteigerische und so weiter, das ist möglich.
Wie geht das im Einzelnen?
Das geht im Einzelnen ganz einfach, dass man sich von den großen Modetouren oder von den großen Modeströmungen ganz einfach nicht leiten lässt. Dort vielleicht auch Angebote herausnimmt, Angebote, die man in der Vergangenheit gehabt hat und in das Tal nebendran geht oder das flächenmäßig besser verteilt.
Machen Sie da eigentlich einen Unterschied zwischen Bergsportlern und Bergsportlern, je nachdem, ob es sich zum Beispiel um Bergsteiger oder um E-Biker handelt?
Also ein E-Bike-Angebot haben wir in unserem Unternehmen nicht, muss ich dazu sagen. Wir sind noch die Strampler, wie man es früher gewohnt ist. Wir sehen es auch noch ein bisschen sportlich. Wir sind mit dem normalen Mountainbike unterwegs. Bei den Bergsportlern selbst, muss man dazu sagen, nehmen wir uns aus bestimmten Hochtourenbereichen heraus. Allerdings, das hat jetzt nicht in erster Linie Naturschutzgründe, sondern in erster Linie klimatische Gründe, weil sich natürlich die Gletscherlandschaften und die Hochgebirgslandschaften der Alpen und auf der ganzen Welt alles dramatisch ändert aktuell. Und weil man bestimmte Gebiete einfach nicht mehr verantworten kann, um dort unterwegs zu sein.
Das heißt aber im Umkehrschluss, es gibt schon Gebiete, wo die Berge durchaus noch was vertragen können und wo sie die Leute dann, wenn sie woanders weghalten, dort gezielt hinführen wollen, oder?
Das ist korrekt. Das muss man so sagen. Es sind nicht alle Gebiete völlig überlaufen. Es gibt auch im Alpenbereich, um nur vor der eigenen Haustüre zu bleiben, noch genügend Gebiete, wo es genügend Freizeitmöglichkeiten hat und die auch nicht überlaufen sind. Und es ist auch meiner Meinung nach, wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, gar nicht schlecht, dass es diese Hotspots gibt, die überlaufen sind, weil dadurch bleiben andere Gebiete ganz einfach unter einem normalen touristischen Umfeld für die nächsten Jahre erreichbar. Es gibt ja auch Strömungen, sage ich einmal ganz einfach, oder auch bestimmte Regionen, wo man Lifte abgebaut hat und wo es jetzt um den sanften Tourismus geht. Und das sind Bewegungen, die machen richtig Freude und das ist schön, dass es die gibt.
Und wenn Sie all dies tun, können Sie sich dann zurücklehnen und sagen, dadurch, dass wir alle diese Maßnahmen ergreifen, die Sie jetzt geschildert haben, haben wir die Gefahr gebannt und den Bergen kann jetzt nichts mehr passieren?
Nein, das kann man nicht sagen. Da müssen wir ständig dranbleiben in den ganzen Entwicklungen. Zurücklehnen wäre das absolut Falsche, muss man dazu sagen. So wie es in den Top-Regionen ganz einfach derzeit Qualitätsoffensiven gibt, aber keine weiteren Erschließungen, so muss man auch in den Ruhezonen am Ball bleiben und diese weiterhin schützen. Es ist auch gut, dass es beides nebeneinander gibt. Nur so kann unsere Gesellschaft weiterkommen.
Wird nicht am Ende dann doch die Masse ausschlaggebend sein? Je mehr Leute Bergsport betreiben, desto schwieriger wird es, Umwelt und Klima in den Bergen zu schonen. Müsste also das Ziel sein, insgesamt weniger Menschen in die Berge zu bringen?
Ja, zu regulieren ist natürlich schwierig, weil wir kennen solche Bewegungen aus der großen, weiten Welt. Es gibt ja Regionen, in denen es Permit-Beschränkungen gibt und so weiter und so fort. Das ist ein extrem schwieriges Feld und das lässt sich, glaube ich, bei uns in den Alpen oder in einem gemeinsamen Europa nicht verwirklichen. Man kann nur auf die Vernunft appellieren. Ja, es gibt mehr Berginteressierte, es gibt mehr Outdoor-Interessierte. Das Draußensein ist modern, aber das Draußensein wird es auch in der Zukunft brauchen, um das Gleichgewicht zu unserer digitalen, zu asphaltierten Welt in den Städten herzustellen.
Sagt Manfred Lorenz, Geschäftsführer des DAV Summit Clubs. Das ist der Bergreiseveranstalter des Deutschen Alpenvereins. Und gesprochen haben wir über den Spagat, den der Deutsche Alpenverein vollbringen will. Nämlich einerseits den Bergsport zu fördern und andererseits die alpinen Lebensräume zu erhalten.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Holla Dio. Der Berg ruft, die Massen kommen.
Ja, und einen maßgeblichen Anteil an diesem folgenreichen Ruf der Berge hat hierzulande der Deutsche Alpenverein, der DAV. Der wurde heute vor genau 150 Jahren gegründet. Wo das passierte und warum und wie es danach bis heute weitergegangen ist mit dem Alpenverein, das erzählt uns jetzt zum runden Geburtstag der Kollege Georg Bayerle.
Am Anfang war die Ungeduld, sagt Roland Stierle, Vizepräsident des DAV, über die Geburtsstunde am 9. Mai 1869 in München. Denn es gab ja eigentlich schon den 7 Jahre zuvor gegründeten österreichischen Alpenverein.
Üblicherweise werden ja die Deutschen eher zum österreichischen Alpenverein kommen, aber der war halt im Hüttenbau nicht sehr willig. Der Senn und der Grohmann und vor allem der Stüdel, die wollten ja unbedingt, dass der ÖAV mehr Hütten baut.
Und so gründeten sie eben eine aktive Gruppe in München. 4 Jahre später, 1873, vereinigten sich beide Zweige dann ohnehin zum Deutschen und Österreichischen Alpenverein. Eine Ehe, die bis zum Zweiten Weltkrieg andauerte. Jahrzehnte des Sturms und Drangs auf alle Gipfel der Alpen folgten, die in den 1920er Jahren gipfelten.
Wenn man den Massentourismus und die Hüttenübernachtungen, die Rekordzahlen, die man damals um 1920 rum verzeichnet hat, dann muss man schon sagen, dass es auch bei den Leuten eine Sehnsucht nach der Natur gab.
Das war das eine. Die innere Grundhaltung dabei wurde immer völkischer und nationaler. Das war das andere. Schon 1905 setzte die Sektion Wien eine Art Arierparagraf in Kraft und 1924 wurde auf der Hauptversammlung in München die jüdische Sektion Donauland ausgeschlossen. Erst vor gut 20 Jahren begann der langjährige Kulturreferent des Deutschen Alpenvereins Helmut Zephauser mit der Aufarbeitung dieses dunkelsten Kapitels der DAV-Geschichte.
Der Alpenverein war ganz zweifellos vorbereitend, dadurch, dass er Antisemitismus, also Rassenwahn, Rassenideologie mit sportlicher Ideologie vermischt hat. Lange bevor Hitler selber überhaupt eine politische Figur war, eine bedeutsame.
Als klassisch empfundene Alpintugenden wurden dankbar von der NS-Ideologie vereinnahmt, so wie 1938 der gesamte Verein. Für den Nationalsozialismus wurde die damalige heroische Philosophie des Bergsteigens zur idealen Vorschule für den Krieg.
Bergsteigen als Mannessport. Die Heftigkeit, der Kampf mit der Natur, aber immer in der Mannschaft. Unter einer Führung eine bestimmte Mannschaft, ein bestimmtes Ziel erreichen.
Entsprechend ließen die Alliierten nach dem Krieg die offizielle Wiederbegründung des DAV erst 1952 zu. Immer wichtiger wurde nun der 1927 erstmals in die Satzung aufgenommene Naturschutz, die Erhaltung der Ursprünglichkeit und Schönheit des Hochgebirges. Die Debatte zwischen Nutzung und Schutz der Alpen ist seither dauerndes Begleitthema des DAV. Die Wendepunkte der Geschichte zeigen, dass der DAV Spiegel gesellschaftlicher Strömungen war, genauso wie er durch seine Mitglieder die Entwicklung mitgeprägt hat. Der Grundton war stets die Faszination der Alpen als Naturraum und Freizeitarena.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Holla Dio, der Berg ruft, die Massen kommen.
Wanderer, Kletterer, Bergsteiger, Mountainbiker, Skifahrer, sie alle haben meist zwei Dinge gemeinsam. Die Liebe zum Berg und einen Mitgliedsausweis vom Deutschen Alpenverein, kurz DAV. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Bergsport zu fördern und gleichzeitig die Natur in den Alpen zu schützen. Eine Gratwanderung, die der Verein seit genau 150 Jahren zu bewältigen versucht, auf den Tag genau. Denn gegründet wurde der Deutsche Alpenverein am 9. Mai 1869. Und meine Kollegin Julia Hummelsieb nimmt uns jetzt mit in seine Welt.
Die Berge. Romantisch und idealtypisch verklärte Alpenliebe im Kinderbuch Heidi der Schweizer Autorin Johanna Spiri von 1880. Aus ebensolcher Liebe zum Berg hatte sich damals ein paar Jahre zuvor der Deutsche Alpenverein gegründet, im Gasthaus zur Blauen Traube in München am 9. Mai 1869.
36 braungebrannte, zünftige Naturburschen hatten sich zum Ziel gesetzt, alle Verehrer der erhabenen Bergwelt zu vereinen. Zweck der Neugründung sei es, die Kenntnis von den deutschen Alpen zu erweitern und ihre Bereisung zu erleichtern.
Mittlerweile reichen die Wege und Steige des DAV nach eigenen Angaben in den deutschen Alpen und Mittelgebirgen über 30.000 Kilometer weit. In den mehr als 320 Berg- und Schutzhütten schlafen im Jahr rund 800.000 Menschen. Und aus den 36 Gründungsmitgliedern sind mittlerweile 1,3 Millionen Mitglieder geworden. Das macht den DAV zum größten Bergsportverband der Welt und zum Ziel von Kritik. Jahrelang hieß es, der DAV locke immer mehr Menschen in die Berge auf Kosten der Natur. Seit 2005 aber ist der Alpenverein bundesweit auch offiziell anerkannter Naturschutzverband und besinnt sich so wieder verstärkt auf den Naturschutz. Zum 150. Bestehen mit einer großen Kampagne zur Rettung der Alpen. Das Motto:
Die Alpen sind schön. Noch. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen.
Doch für den DAV bleibt es eine Gratwanderung zwischen Bergsport und Naturschutz. Die 356 Sektionen bundesweit organisieren jedes Jahr hunderte Bergtouren und zehntausende Wander- und Kletterevents. Da wird allein die An- und Abreise der Bergbegeisterten zur ernstzunehmenden CO2-Belastung. Der Vorwurf der Doppelmoral ist so schnell zur Hand, wenn sich die durch ihre Größe und die guten Kontakte politisch einflussreiche Lobbyorganisation bei Tourismusvorhaben querstellt. Oft erfolgreich, wie etwa beim Neu- oder Ausbau von Skigebieten, wie am Riedberger Horn im Allgäu. Seine politische Macht will der DAV zielgenau einsetzen. So heißt es auf der Internetseite.
Der DAV vertritt als Anwalt der Alpen den Lebensraum vieler bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Erklärtes Ziel ist, die Bergwelt als Erholungsraum zu bewahren, naturverträgliches Bergsteigen zu fördern und die natürlichen Ressourcen der Alpen zu schonen.
Weiteres Ziel des DAV ist es, das Klettern als Sport zu fördern. Genau wie der Betrieb und der Erhalt der DAV-Wege und Hütten läuft das viel über die knapp 27.000 Ehrenamtlichen im Verein. Aber auch mit Festangestellten. Der Alpenverein betreibt in ganz Deutschland mehr als 200 Kletterhallen. Die sind immer mal wieder in der Diskussion. Kommerzielle Mitbewerber fühlen sich benachteiligt, stellen in Frage, ob diese Vereinsangebote mit Steuergeldern gefördert werden dürfen. Vor Gericht kommen sie mit dem Vorwurf des Vermischens von Kommerz mit Vereinssport bislang allerdings nicht durch. Und dieser Bereich des Vereinssports wird 2020 erstmals olympisch. Der DAV trainiert offiziell die deutschen Sportkletterer, auch die, die in Tokio für Deutschland antreten werden. Matthias Keller, zuständig für den Leistungssport beim Alpenverein, freut sich in einem DAV-Werbefilm zu Tokio 2020, dass sich das Sportklettern verbreitet.
Der Boom im Breitensport bringt mehr Kletterer, das heißt für uns auch mehr potenzielle Talente, die wir dann in den Leistungssport bringen können, mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Von daher ist das für uns als Verband natürlich ein super Szenario.
Was den größten Bergsportverband der Welt vermutlich künftig noch größer machen wird. Bereits seit den vergangenen Jahren wächst der DAV entgegen des allgemeinen Trends in der deutschen Vereinslandschaft. Allein 2018 mit gut 50.000 neuen Mitgliedern.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Holla dio! Der Berg ruft, die Massen kommen.
Der Deutsche Alpenverein, der heute 150 Jahre alt wird, ist mit 1,3 Millionen Mitgliedern immerhin der größte Bergsportverein der Welt überhaupt. An diesem Verein liegt es unter anderem auch, dass die Alpen zu einem Sehnsuchtsort oder auch zu einem Ziel für den Massentourismus geworden sind. Wandern, Skifahren, Biken, Klettersteigen. Der Deutsche Alpenverein bietet seinen Mitgliedern im großen Stil Alpenvergnügen pur an. Doch der Massentourismus in den Alpen hinterlässt auch seine Spuren und verändert dort die Landschaft. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Werner Betzing gesprochen. Er ist Alpenforscher und Autor des Buches Die Alpen, das Verschwinden einer Kulturlandschaft. Herr Betzing, wie schlimm steht es denn Ihrer Meinung nach um die Alpen?
Die Situation im Tourismus, gerade im Wintertourismus, ist zurzeit so zugespitzt, dass man sagen kann, so geht es nicht mehr weiter. Die Stagnation der Wintertouristen ist seit 3 Jahrzehnten ausgeprägt. Die wachsen nicht mehr. Der Ausbau geht permanent weiter in den letzten 3 Jahrzehnten. Und das heißt, es ist ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb. Die Skigebiete werden immer größer und die kleinen und die mittleren Skigebiete geben auf und haben keine Chance mehr. Das ist eine extrem ungute Entwicklung.
Und was heißt das für die Landschaft, also für die Alpen?
Die Skigebiete werden total neu gestaltet. Da wird praktisch kein Stein auf dem anderen gelassen. Wenn man heute ein Skigebiet betreiben will, braucht man ja künstliche Beschneiung. Dazu braucht es hunderte von Kilometern Leitungen, die man im Almboden verlegt, wo aufgebohrt werden muss, wo dann die Leitungen versenkt werden muss, wieder zugemacht werden muss. Es braucht breite Skiautobahnen, die beschneibar sind. Es braucht große Speicherteiche, um das Wasser in der Höhe zu haben, um beschneien zu können. Der gesamte Wasserabfluss von oben vom Gipfelbereich von 3000 Höhenmeter bis runter ins Tal auf 800 Meter wird neu gemacht. Das heißt, die Landschaft wird total umgestaltet und in einer Art städtischen Freizeitpark umgestaltet. Das hat mit den Alpen eigentlich nichts mehr zu tun.
Herr Betzing, das klingt ziemlich dramatisch. Der Deutsche Alpenverein versucht allerdings auch den Spagat hinzubekommen und setzt sich sowohl für den Bergsport als auch für den Naturschutz ein. Geht das überhaupt zusammen?
Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung und beim Riedberger Horn in Bayern hat er zuletzt einen durchaus großen Erfolg gehabt, indem diese Erschließung verhindert wurde. Aber ich wünsche mir, dass in vielen anderen Bereichen der Alpenverein da noch konsequenter gegen diese ständige touristische Aufrüstung der Alpen Position beziehen würde.
Mit der Gründung des Deutschen Alpenvereins vor 150 Jahren begann ja auch die touristische Erschließung der Alpen. Davon haben die Menschen in der Region auch profitiert. Ab wann ist diese Entwicklung aber Ihrer Meinung nach zum Problem geworden?
Ich habe das Gefühl, die Sache kippt etwa ab den 90er Jahren, wo die Nachfrage stagniert und wo halt die Konkurrenz immer größer wird. Und diese größere Konkurrenz führt dazu, dass die Tourismusanbieter immer größer werden. Und da fallen die Einheimischen heraus. Die können bei diesem gigantischen Wettbewerb nicht mehr mitmachen. Die werden immer mehr an den Rand gedrängt. Und heute sind sie oftmals nur noch Leidtragende des Tourismus. Sie haben die ganzen negativen Auswirkungen, Riesenverkehr, Riesenumweltprobleme, sehr hohe Lebenshaltungskosten, sehr hohe Grundstücks- und Mietkosten. Aber in der Regel haben sie heute fast gar nichts mehr von den positiven Auswirkungen des Tourismus. Das geht in die Taschen von relativ wenigen, sehr großen Tourismuskonzernen oder Tourismusbetrieben, die sehr abgehoben sind von der lokalen Bevölkerung.
Heute werben allerdings auch viele Orte in den Alpen mit sanftem Tourismus und die klassischen Zentren des Massentourismus meiden viele Reisende ganz bewusst. Bringt das den Alpen ein wenig Entlastung?
Ja, das wäre eine konkrete Alternative. Das wären Möglichkeiten, wenn jemand sagt, er möchte ganz bewusst im Alpenraum Urlaub machen und dann praktisch nicht in diesen großen Tourismuszentren sein, sondern dort sein, wo auch die Einheimischen sind. Das ist eine gute Alternative. Man muss sagen, sie ist noch zu schwach, aber sie ist da. Und es gibt viele Beispiele, wo man auf diese Weise ganz anders seinen Urlaub verbringen kann. Und ich habe den Eindruck, da erlebt man sehr viel mehr, als wenn man in den großen Tourismuszentren ein Standardangebot abhakt, von dem man selber oftmals nur sehr wenig hat.
Wie ist das denn? Kann man überhaupt noch guten Gewissens überhaupt in die Alpen fahren?
Ich würde sagen, ja, die Alpen sind angewiesen auf einen dezentralen, umwelt- und sozialverträglichen Tourismus. Die Alpen verlieren dezentral sehr viele Arbeitsplätze und der Tourismus ist eine Möglichkeit, vor Ort Arbeitsplätze zu erhalten, wenn die Arbeitsplätze umwelt- und sozialverträglich ausgestaltet sind. Das geht, das ist machbar, das zeigen viele kleine Anbieter, das zeigen viele sanfte Tourismusprojekte und ich würde sogar sagen, die Alpen haben ein großes Bedürfnis darauf, dass sie halt auch auf diese Weise vom Tourismus profitieren können, aber nicht auf diese tourismusindustrielle Weise.
Wie der Massentourismus in den Alpen seine Spuren hinterlässt und die Landschaft dort verändert, darüber habe ich mit Professor Werner Betzing gesprochen. Er ist Alpenforscher und Autor des Buches »Die Alpen, das Verschwinden einer Kulturlandschaft«. Der Berg ruft, die Massen kommen, so haben wir das Thema heute Morgen genannt.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.